Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Mein Name ist eigentlich auch Matthias tatsächlich, aber fast alle kennen mich bei meinem Spitznamen Koshi.
Und ich bin Ben und ich und Koshi sind zwei Fünftel von Agassi.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, weil ich finde, ihr habt da ein sehr, sehr spannendes Projekt auf die Beine gestellt. Nicht nur spannend, sondern auch ein für mich sehr gut klingendes, abwechslungsreich klingendes Projekt auf die Beine gestellt. Aber zu den Inhalten von dem, was ihr da gemacht habt, kommen wir noch. Dadurch, dass ihr jetzt so ein bisschen zusammen gewürfelt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, wie das passiert ist, könnt ihr ja vielleicht gleich selber erklären. Aber ihr habt euch irgendwie gefunden aus den verschiedensten Ecken. Ihr habt früher schon aktiv in anderen Sachen gespielt, Teil der Leute, die bei euch dabei sind, tun es immer noch. Das heißt, ich würde euch am Anfang einfach erstmal bitten, noch erstmal zu sagen, wer noch bei euch mit in der Band ist, so, um das erstmal komplett zu machen. Und dann könnt ihr vielleicht so ein bisschen starten, was ihr vorher gemacht habt. Und dann guckt man so ein bisschen, wie das Ganze, das, was ihr jetzt macht, zusammengekommen ist. Also, wen gibt es bei euch noch?
Also bei uns gibt es noch Nina Müller. Die spielt Keys und singt auch. Dann gibt es noch Marc Tavassol, der spielt Bass. Und Jonas Böker spielt Schlagzeug.
Und wie ist das Ganze, oder in welchem Zeitraum ist das Ganze zustande gekommen? Und wer von euch steckt so ein bisschen dahinter? Oder sind ja gleich mehrere Leute gewesen, die gesagt haben, wir machen das jetzt?
Ich glaube, Ben, da musst du... Du warst am Anfang dabei, du kannst es am besten erzählen.
Ja, ich war am Anfang dabei, genau. Ja, tatsächlich, ich und Marc, der Bassist, haben uns, wir kannten uns durch verschiedene Sachen. Ich habe mal mit Marc Fußball gespielt, in so eine Montagsrunde in Hamburg mal. Und dann war ich auch, habe ich ihn mal auf Tour supportet mit einer von seinen Bands und wir kannten uns so ein bisschen und liefen uns zufällig über den Weg. In Hamburg, ich lief an seiner Wohnung vorbei, er stand im Vorgarten und wir haben ein bisschen gequatscht und festgestellt, dass unsere jeweiligen Bands gerade zu Ende gegangen sind, aus verschiedenen Gründen und ja, und haben dann gesagt, ey, wollen wir vielleicht ein bisschen Musik zusammen machen. Das haben wir dann gemacht und fingen an, so ein bisschen rumzuschreiben, um kreativ zu sein und nach haben wir nette, coole Menschen aus der Musikszene um uns rum dazu gebeten und gefragt. Und langsam wurde es dann eine Band.
Koshi, wann bist du dazu gestoßen?
Ich bin, Ben muss mich korrigieren, wenn ich das falsch erzähle, aber ich glaube, Ben und Marc hatten schon ungefähr so ein Jahr zusammengearbeitet und Jonas war auch schon dazugekommen. Der hatte Drums beigesteuert und es gab so ein paar Ideen, also einige Demos schon und Ben und ich kannten uns tatsächlich von einer Halloween-Party. Eine gute Freundin ist total Halloween-Freak und macht eine wahnsinnig aufwendige Party mit mega coolen, lädt viele Leute ein, alle Freundinnen aus dem Umkreis und alle ziehen sich mega cool an und Ben war da, darf ich das erzählen, Ben, als Steuerprüfer. Was ich fand, ich war ein Mensch, der vom Hai gefressen war, aber ich fand, trotz allem war Ben fast das gruseligste Kostüm. Vor allem, wenn Leute in der Musik arbeiten, ist das eine sehr, sehr coole Idee. Genau, und ich sage mal, auch dadurch, glaube ich, war ich bei Ben im Hinterkopf und dann wurde nochmal so, also haben die beiden die drei umhergefragt, wer könnte denn Gitarre spielen? Und da ist mein Name gefallen. Und genau, das war so, glaube ich, ein Jahr, eineinhalb Jahre, nachdem sie angefangen hatten. Und vielleicht, wenn ich das an der Stelle erzählen kann, falls es am Ende zu lang wird, könnt ihr das gerne rausschneiden. Es war so, dass eigentlich es ein ganz lockeres Treffen sein sollte. Ich war, also wir dachten mal so, wir quatschen so ein bisschen. Aber ich hatte trotzdem schon 4 Demos zugeschickt bekommen und dachte so, naja, wenn die mich jetzt schon fragen, dann... Und ich fand die Songs auch super cool und dachte, ah ja, viele Ideen, will ich mitmachen. Und ich hatte die ganzen Songs vorbereitet und deswegen habe ich, als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich auch direkt sozusagen die Songs dann gespielt. Ben, ich weiß, du kannst ja mal, also ich weiß nicht, wie das aus deiner Situation war, aber ich hatte sozusagen, habe mich selber zu einem kleinen Vorspiel eingeladen.
Was hast du gedacht, Ben? Streber oder was hast du gedacht? Was macht der da jetzt mit so vorbereitet schon?
Ja. Nee, wir dachten, voll geiler Typ, der Hammer Gitarre spielt und richtig geil, richtig sympathisch war. Also, ja, wir wollten einfach, also wir haben, auch Goshi sagt, wir haben relativ lang irgendwie Songs gesammelt oder wir wussten gar nicht, was das wird und haben dann, wir wussten, wir wollten eine Band, gründen eine Band, die Bock hat, live zu spielen und Bock hat, auf die Bühne zu sein und wir wollten auch Leute finden, die ähnlich so leidenschaftlich die Sache rangehen. Und das, ja, Koshi hat schon da gezeigt, wie leidenschaftlich er die Sache angeht. Also, ja, da haben wir dann einfach mal nach und nach nach Leute gesucht, die so eine ähnliche Vision haben und Bock auf genau diese Musik haben. Und ja, und jetzt sind wir, deswegen, wir haben relativ lange dran irgendwie rausgefunden, was wir sind. Aber uns gibt's ja jetzt in dieser, also wir haben unser erstes Song released erst letzten August. Also die Suche nach alle richtigen Menschen und die richtigen Songs und alles hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir endlich mal da, was auch voll schön ist.
Ab wann wart ihr denn komplett? Wie lange hat es gedauert, bis Nina zurückgekommen ist?
Puh, ich glaube, das war auch eine Weile bevor dem ersten Release. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Das ist alles verschwunden in meine Erinnerung. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Als wir dann zu viert waren, hat es nicht mehr so lange gedauert. Also wir haben dann gewusst, okay, das ist eine Person fehlt noch und Nina kannten wir zum Teil. Also Teile der Band kannten Nina auch schon gut und das hat dann, glaube ich, nicht mehr so lange gedauert. Ich kann mich auch nicht mehr an ein genaues Datum erinnern, aber genau, wir haben noch bevor die ersten Aufnahmen und lange bevor die ersten Konzerte waren, schon zu fünf zusammengearbeitet. Und es war dann auch spannend zu sehen, wie sich eigentlich alles mit jedem neuen Bandmitglied nochmal verändert hat und wie es eigentlich gedauert hat, dass wir den gemeinsamen Sound gefunden haben. Also wir waren an jedem Punkt happy. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das festzuhalten. Aber es hat sich jedes Mal ein bisschen verändert. Und dadurch, dass wir ja auch, vielleicht wolltest du uns das sowieso auch noch fragen, aber dadurch, dass wir ja auch ein Album aufgenommen haben, bevor wir die ersten Konzerte gespielt haben, haben wir eigentlich gemerkt, dass, obwohl wir mit allem, was wir aufgenommen haben fürs Album, auch super happy sind, dass es sich auch nochmal dadurch verändert hat, dann zu sagen, okay, und jetzt gehen wir zusammen auf die Bühne. Und das hat den Sound auch nochmal vorangebracht, der wirklich von allen mitgeprägt wird.
Ja, also die Geschichte mit dem Album und vor allem mit dem Live, da wäre ich auch noch drauf gekommen, ist aber tatsächlich für Bands, die sich, ja, sagen wir mal so, auf diese Art und Weise zusammenfinden irgendwie, um dann Musik zu machen, dass dann die Live-Auftritte erst teilweise nach dem Album kommen, glaube ich, gar nicht so ganz ungewöhnlich. Also ist schon
stimmt.
Prinzipiell für Musiker und Bands schon ungewöhnlich, weil die aus einer Zusammenhängen kommen. Die treten keine Ahnung wie viele Jahre schon gemeinsam auf, bevor sie es irgendwann schaffen, ihr Album aufzunehmen. So, das ist so die klassische Story. Aber für so eine Konstellation, glaube ich, ist es bestimmt spannend, weil jetzt, da könnt ihr mir wahrscheinlich nachher dann noch ein bisschen was zu erzählen, wie das denn gewirkt hat, als ihr das live gespielt habt. Jetzt passiert eben noch ein bisschen was anderes. Was ich mich frage, Ben hat am Anfang gesagt, als du gestartet hast mit Marc, habt ihr relativ schnell die ersten Songskizzen, Ideen schon gehabt. Nun ist das Ganze ja für mich als jemand, der ganz viel Musik hört, nicht insgesamt so hundertprozentig in eine Richtung festzunageln. Gut. Eine große Schublade würde man wahrscheinlich irgendwie finden. Aber ich finde, das ist alles schon abwechslungsreich. Die Facetten sind ja später reingekommen und ihr habt so dieses Grundding gehabt oder habt ihr seid schon gleich mit den verschiedenen Richtungen angekommen?
Ich glaube, wir waren einfach von vornherein sehr offen für das, was es einfach wird, durch die Menschen, die mitmachen. Und das hat es immer, wie Koshi meinte, dass jeder neue Bandmitglied und neue Kreativität und neue Leidenschaft, die so reinfließt, gibt es neue Facetten dann. Und das, ja, das hat, das ist, wir sind einfach mitgeflowt ein bisschen mit dem, was so aus uns rauskam. Das, es war auf jeden Fall nur immer im Hinterkopf, zumindest bei mir, dass es, wenn wir es live auf die Bühne spielen, so sehr viel Bock bringen muss. Für mich persönlich. Also meine persönliche Einstellung war, ich will, wenn ich auf die Bühne stehe, hiermit so wirklich Spaß haben und mir keine Gedanken machen muss.
Ich finde, die Musik hat jetzt, wenn man sie zusammenfasst, schon quasi, hätte schon ihre eigene Schublade verdient, weil sie so sehr speziell ist. Ist das damals absichtlich gewesen? Habt ihr gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen was machen, was nicht jeder macht, nicht nur ums Machen wegen, sondern weil ihr auch auf die Musik Lust habt? Oder ist das entstanden? Also wir versuchen gleich noch mal ein bisschen den Sound einzuordnen. Das ist immer ganz schwierig, wenn man die Songs nicht hören kann. Aber es ist schon ja irgendwie nicht ganz, egal für welche Richtung. Also ich wüsste es tatsächlich nicht. Es ist nichts, es ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber sehr, sehr toll. Also mich hat es sofort gepackt, nicht nur, weil es anders ist als viele Sachen. Also man findet Vergleiche, findet man immer, aber auch das, wie wir das gemacht haben, so sehr, sehr unbedarft kommt das einem vor. Wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich auch so war, weil es sehr frisch war, als das Ganze entstanden ist.
Ja, sehr frisch und ja, wir waren, klar, wir wollten was Ungewöhnliches machen, auf jeden Fall. Man will immer was Neues machen und was sich ein bisschen ausprobieren und was Neues erschaffen. Für mich persönlich, ich wollte auf jeden Fall mehr, ich hatte sehr viel Lust, mich rhythmisch auszudrücken beim Singen und lyrisch mich anders zu entwickeln und ein bisschen mehr in Stories reinzugehen. Da waren viele Sachen, die ich mir irgendwie selber für mich persönlich ein bisschen vorgenommen habe, aber an sich wollten wir einfach ungewöhnliche neue Musik machen, die Bock macht auf eine Bühne.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich gelungen. Also ich könnte jetzt ganz viele Sachen aufzählen, was da irgendwie mit drin ist. Also von Indie-Rock über Post-Punk, Synth-Pop, neue deutsche Welle auf Englisch und neuer. Also ich finde da gar keine Worte für. Da müsste man wahrscheinlich wirklich so ein Wort neu kreieren dafür. Also sehr, sehr interessant, sehr spannend.
Ja, wenn dir einen einfällt, sag uns Bescheid, weil wir werden da ständig sowas gefragt und ich habe keine Ahnung, was man sagen soll.
Wir versuchen das gleich so ein bisschen vielleicht an den Songs ein bisschen festzumachen, um den HörerInnen das zumindest so ein bisschen näher zu bringen, weil die Songs schon sich zwar in eine große Schublade des, keine Ahnung, Indie-Rock-Pop sogar, also manche sind Pop-Elemente mit drin, wo man manchmal sagt, wenn man vorher andere Songs von euch gehört hat, die vorher kamen auf Platte, kommt irgendwas und jetzt kommt Pop, was kommt noch? Also so, das war mein Eindruck beim Durchhören des Albums, das fand ich sehr, sehr spannend. Starten wir doch mal tatsächlich ein bisschen mit der Musik. Du hast gerade gesagt, letzten August ist der erste Song rausgekommen, The Whole Shebang. Und das fand ich schon, das war schon das erste, das ja, was mich so fasziniert hat, dass es wirklich irgendwie anders klingt. Also ich habe die Infos dann dazu gehabt, und so ein bisschen Background, wer spielt da mit, wer ist daran beteiligt und das Erste, was ich gedacht habe, okay, klar, du singst auf Englisch, aber mit den allen, was so drumherum ist, es klingt auf alle Fälle nicht deutsch. Also weder vom Gesang nicht, aber auch nicht von der Musik. Ich habe es jetzt mal auf die Musik bezogen. Also ich würde das fand ich schon mal sehr, sehr interessant. Und das, was du gesagt hast, du wolltest ein bisschen mehr Rhythmus machen. Und ich glaube, das habt ihr in dem Song schon gleich gezeigt. Also ich finde den sehr, sehr groovig, der ganze Track. Der ist, der hat schon sehr, sehr viel Rhythmus. Und
ja, geil.
Was mir aufgefallen ist, das kommt aber auch immer mal wieder vor in den anderen Songs, dass er teilweise sehr basslastig ist. Also wo der Bass auch explizit mal die Führung übernimmt. Und
ja, ist auch richtig. So schreiben wir auch sehr oft, auch sehr viel mit Gesang und Bass. Ich meine, Marc ist Bassist und ich bin Sänger. Das hat sich so ein bisschen so angeboten. Und bei The Whole Shebang, der erste Song, den wir rausgebracht haben, habe ich tatsächlich auch das Demo wirklich in einem ganz anderen Stil geschrieben. Erstmal, der Gesang war irgendwie gleich, aber das Drumherum war irgendwie war sehr anders und wir haben das als Band irgendwann komplett runtergebrochen auf das. Also es hat irgendwie nicht funktioniert erst als Band und wir haben es dann komplett reduziert und gesagt, hey, also was muss jetzt in diesem Song rein? Und genau so ist das entstanden, dass es so eine Art Reduktion passiert ist. Ist das ein Wort, Koshi, Reduktion?
Ja,
total. Ja, gut. Okay, ja. Sehr gut. Und auf das Wesentliche konzentriert haben, was bei dem Song auch voll auf der Bass ist. Ja.
Ich habe mir versucht, das, was du gerade mit der Reduziertheit versucht hast zu beschreiben, ich habe mir als Stichwort aufgeschrieben, unperfekt charmant. Ich weiß nicht, ob, glaube ich, trifft es ganz gut.
Geil, ja, das nehmen wir.
Wie sieht es denn aus? Also ihr habt gesagt, ihr doktert quasi an so Songs rum, miteinander Sounds und verschmeißt dann wieder und bastelt wieder zusammen. Ist das aber, der Sound steht erstmal im Vordergrund oder habt ihr auch irgendwie, kommt ihr mit Texten? Also, das wäre die nächste Frage auch, weil Texte sind fast ausschließlich komplett Englisch, um zwar, um nicht alles vorwegzunehmen.
Fast, ja.
Und da ist so die Frage, macht ihr die Musik und dann kommen die Texte und wenn ja, kommen die Texte dann eher von dir, Ben, weil es englischsprachig ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, die Texte sind alle von mir tatsächlich, aber die Musik ist von uns allen und ob ich mit Lyrics ankomme oder manchmal treffen wir uns zu dritt, zu viert, zu fünft oder wie auch immer und machen einfach erstmal. Da sind wir ganz gut drin und einfach mal offen sein für das, was kommt. Also es ist mal so und mal so tatsächlich.
Ich greife mal das auf, was Koshi am Anfang erzählt hat von seinem großartigen Vorspielen und Angeben.
Kein Angeben sein. Das, so habe ich das nicht gemeint.
Kannst du auch mit angeben. Kannst du auf jeden Fall mit angeben, ja.
Du hast erzählt, dass du da drei oder vier Sachen schon geschickt bekommen hast. Ist davon was tatsächlich dann auf dem Album gelandet, in einer späteren Version? Kannst du dich erinnern? Und wenn es so wäre, was wäre es denn gewesen?
Oh, da muss ich tatsächlich mal überlegen. Also ich weiß, dass ich, ich musste kurz überlegen, welche vier Songs ich geschickt bekommen habe. Da war Boy Wonder dabei.
Ah, okay.
Geil.
Genau. Wow. Also es ist, es war auch eigentlich es war auch ein Song dabei, den wir mittlerweile wieder live spielen, der aber in seinem Arrangement nicht fertig war, bis wir das Album aufgenommen haben. Ich meine, darüber können wir dann beim nächsten Podcast reden, weil es soll ja jetzt um das aktuelle Album gehen. Aber Songs können auch sehr, sehr viele Versionen haben und dieser Song hat, glaube ich, die meisten durch. Der war da schon dabei. Und war da wahrscheinlich schon die vierte oder fünfte Version, weil ich habe irgendwann auch dann nochmal eine viel ältere gehört. Vielleicht. Aber Boy Wonder war zum Beispiel dabei, der auch schon viele Elemente hatte von dem, was er später, wie er später war. Also es gab tatsächlich, wie Ben es gesagt hat, so Songs, die wie The Whole Shebang, wo es eine Demo-Version gibt, die ganz anders klingt, aber wo es dann ein Ansatz gab zu sagen, komm, wir brechen den jetzt runter, zum Beispiel auf die Bassline und dann bauen wir daraus was und dann ist das die finale Version. Aber dann gibt es auch relativ, relativ umfangreiche Arrangements, wo man denken könnte, ja, der Song ist doch im Prinzip schon relativ weit, aber wir sind noch nicht so ganz überzeugt, deswegen stellen wir da alles nochmal um. Also da haben wir auch keine Angst davor. Und Boy Wonder war so ein Zwischending, sage ich mal. Boy Wonder hatte immer schon einen sehr starken, der Vibe war relativ früh klar. Ich glaube, weil der Song irgendwie so eine relativ eindeutige Stimmung erzeugt. Und genau, aber dann gab es eben so Überlegungen wie, okay, was können da noch für Gitarren dazukommen? Oder brauchst noch andere Keyboard-Sounds, brauchst vielleicht noch einen zusätzlichen Part oder so. Also das ist wirklich...
Ich glaube, das ist ein von den Talenten von der Band. Oder glaube ich, das ist das, was die Band gut kann, ist da offen zu sein für die Musik. Also das, ich glaube, deswegen kommt so ein Album zustande, wo es ein bisschen anders klingt. Weil wir lassen uns da ein bisschen leiten von dem oder wir sind sehr offen für das, was kommen kann. Das heißt, dass es manchmal Ewigkeiten dauert, weil wir so offen sind für alles und für alles ausprobieren wollen. Aber ja, ich glaube, das ist es, was die Band ein bisschen ausmacht.
Ja. Boy Wonder ist auch einer der Songs, der vorher schon rausgekommen ist. Ich glaube, im März ist er rausgekommen. Und wenn wir den jetzt mal vergleichen mit dem ersten, The Whole Shebang, dann ist es wieder, es ist eine komplett andere Musik fast schon. Also du hast von der Atmosphäre schon gesprochen gerade, Koshi. Das ist so ein, was ist ein E-Piano, irgendwie so ein düsteres E-Piano, hätte ich jetzt mal gesagt, als Laie. Und zu den Gitarren, für mich sind das kaputte Gitarren, die da drin sind. Also,
du hast gesagt. An vielen Stellen, oder?
Ja, aber da fällt es mir auch ziemlich auf. Und die Synths sind teilweise dafür, dass sie gegen ein Piano spielen, sehr laut, finde ich. Cool laut, also so einen extremen Gegenpart. Und dann, Ben, du sprichst mehr, als du singst. Das ist auch was so ein bisschen, wenn man das den ZuhörerInnen ein wenig näher bringen will, ein bisschen anders ist als in den anderen Songs.
Ja, voll. Aber so schön bei dem Song vor allem, dass es so geworden ist, weil das dann wirklich genau die Stimmung von dieser Story hinter diesem Song passt, diese Musik einfach. Und das darf man den Song dann nicht verbieten, weil diese Vibe von der Story ist einfach so sehr in der Musik von Boy Wonder. Das ist ist auf jeden Fall genauso geworden, wie der Song sein wollte.
Wir haben überhaupt noch gar nicht gesagt, wie das Album heißt. Das wollen wir nämlich auch mal ganz kurz tun. Arcade Melodies heißt das. Wie ihr auf den Titel zustande gekommen seid, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber als du gerade diesen netten Satz gesagt hast, das darfst du den Song nicht verbieten, das trifft aufs ganze Album zu. Das Album könnte eigentlich so heißen. Also jeder Song ist irgendwie, so kommt mir das vor, als wenn jeder Song irgendwie so entstanden ist, weil er paar Sachen sind ähnlich in einzelnen Songs, aber prinzipiell dieses Motto, das darfst du den Song nicht verbieten, kann man eigentlich komplett über das Album schreiben.
Ja, wir hatten das auch fast schon so genannt, aber dann dachten wir, so ein deutschsprachiger Name würde doch verwirren.
Da muss man auch tatsächlich auch Mark, also unser Bassist, auch ganz große Credits geben. Der ist auch sehr, sehr gut drin, so zu fühlen, was ein Song will und was ein Song emotional macht. Und natürlich der Johann Scherer, der auch mit Marc das Ganze produziert hat. Das sind auch dann Einflüsse, die drin sind.
Ja, springe ich doch gleich mal den halben Satz zurück, nämlich zu dem Titel Arcade Melodies. Es gibt keinen Song auf dem Album, der so heißt, was dann ja immer erstmal für albumgebende Geschichten wichtig sein könnte. Das heißt, die Frage stellt sich automatisch, wie ist der Albumtitel zustande gekommen?
Soll ich, Koshi? Oder
ja,
okay. der kommt aus dem Lyric, aus dem letzten Single, der jetzt gerade rausgekommen ist. Coin Pusher heißt der Song. Und in dem, dieser Song war ein bisschen Inspiration für das Albumtitel. Der Song ist so ein bisschen spielt in so einer Arcade in der UK, wo es ein bisschen anders ist als in deutsche Spielhallen, also nicht ganz so eine düstere, schlimme Stimmung immer gibt, obwohl so viele Spielhallen war ich nicht. Ich weiß nicht, ob die alle hier, aber die wirken von außen, ich sehe die von außen, die sehen schlimmer. Aber in England sind die oft ein bisschen anders von der Stimmung. An dieser Song drehte sich um ein bisschen jemand, der sein Glück irgendwie gefunden hat in etwas, was nicht unbedingt als gesund angesehen wird. Oder manche Leute würden sagen, vielleicht hat er sich ein bisschen verloren, aber hat da drin auch Glück gefunden. Und aus diesem Song haben wir diese Arcade Melodies rausgepickt. Irgendwie hat das uns angetan.
Also ich finde auch das Video, was dazu gedreht wurde, sehr, sehr toll, sehr, sehr gelungen. Wir können jetzt kein ganzes Video erklären, deswegen sage ich den HörerInnen, es gibt bestimmt Mittel und Wege, euch das irgendwo anzugucken. Von daher tut es auf alle Fälle. Ist wirklich ein sehr lohnenswertes Video und spielt auch sehr mit dem, du hast es gerade schon gesagt, der Coin Pusher macht eigentlich was, was man normalerweise so in der Gesellschaft erstmal so verurteilt. Aber alles, was so drumherum passiert, ist eigentlich irgendwie, ja, eher positiv. Also das ganze Video ist sehr positiv und nicht irgendwie so, es geht nicht darum, da versackt jetzt einer irgendwo an so einem Geldautomat und wird extrem runtergezogen, sondern irgendwie geht es auch ein bisschen darum, vielleicht, wer gibt uns das Recht darüber zu urteilen, wie jemand glücklich ist. Also so.
Ja, genau. Genau. Das zieht sich ein bisschen durchs Album durch. Also das ist halt alles ein bisschen. Also Identität spielt eine ganz große Rolle in den Stories durch das ganze Album durch. Und das, ja, das ist eine Facette, ist genau das. Also genau, wie man glücklich wird, wie die verschiedenen Wege, die man glücklich werden kann, die nicht alle vielleicht die Standardwege sind.
Ja, es gibt da auch so ein bisschen vielleicht eine persönliche Komponente, die wie auch vielleicht die Idee, die zu diesem Song entstanden ist, weil so wie ich das verstanden habe, da war ich natürlich nicht dabei, weil Ben ist dort groß geworden und Mark war auch als Kind immer mal in solchen Arcades in England im Urlaub dann, was schon zeigt, dass diese Arcades auf jeden Fall nicht mit deutschen Spielhallen vergleichbar sind, weil da dürfen keine Kinder rein. Von daher muss es ein fröhlicherer Ort sein. Genau, ich bin vielleicht ein bisschen, für mich ist Arcade sofort auch so ein bisschen mit dem Begriff Videospielen verbunden, was auch eine andere, also was vielleicht ein ähnliches Thema wieder auf eine andere Weise aufgreift. Einerseits schlüpft man andere Rollen, andererseits ist es irgendwie eine schöne Kindheitserinnerung, was sich dann auch so ein bisschen immer mal wieder findet. Ich habe es geschafft, aufs Albumcover einen Nintendo-Controller zu schmuggeln.
Ich finde aber auch das, was du gerade gesagt hast, dieses Arcade, also Arcade, klingt für mich auch positiver. Also das hat für mich auch mehr was mit Spaß zu tun und nicht dieses das Wort Coin-Pusher, das ist impliziert schon wieder was Negatives. Da haut jemand sein Ganzes und auch das, was er nicht hat, irgendwie nochmal raus. Dass ich natürlich meine Coins auch rausholen kann, um den nächsten Level von irgendeinem Arcade-Spiel zu spielen, das wird da gar nicht mehr aufgegriffen. So, Coin Pusher ist für mich erstmal, wenn ich das in meiner deutschen Version übernehme, der dann irgendwie so noch die letzten Kram da irgendwie reinschmeißt und irgendwie und versucht doch noch was rauszuholen.
Kanntest du das, also einfach nur durch das Wort Coin Pusher, wusstest du sofort, was gemeint ist?
Ja, also das war für mich der Eindruck. Vielleicht liege ich auch ganz falsch. Also ja. das war für mich, also für mich ist das ein Coin-Pusher. Vielleicht, aber das war das Erste, was für mich da so aufgemacht hat. Und für mich ist der Coin-Pusher eben nicht der Samstagnachmittag mit seinen Kumpels zusammen noch die nächste Runde irgendwas an irgendeinem Arcade
oder mal spielt. In dem Fall dann halt die nächste Runde Coin-Pusher. Aber also ich. Ja, aber man kann, glaube ich, relativ lang Zeit verbringen, ohne wahnsinnig viel Geld zu verlieren.
Ja, ja, das ist ein ganz bestimmtes Spiel, ne, der Coin Pusher. Also dieses Spiel, wo man Geld reinwirft und es fällt runter und schiebt anders Geld vor. Also das ist wirklich dann ein ganz bestimmtes Gerät, was vor allem, glaube ich, bei Kinder das klingt richtig blöd jetzt, ne, bei Kinder gut ankommt. Aber man ist fasziniert davon, auf jeden Fall.
Ja, und das hat für mich immer so dieses, wenn man sich direkt auf dieses Spiel bezieht, wieder so ein Ding, da kannst du eigentlich gar nicht wirklich bei gewinnen. So ähnlich wie diese Automaten, wo man dann irgendwie mit so einem Greifarm irgendwas aus irgendwas rausholen muss, was ständig runterfällt. Also so.
Aber es ist ja, es ist ein sehr, sehr einfaches Spiel, was irgendwie dann faszinierend ist an sich in seiner Einfachheit. Ja. Und wie du sagst, diese positive Message aus dem Ganzen war auch wichtig, glaube ich, für die Band. Also das ist, wenn man uns auch live gesehen hat, ist auf jeden Fall eine positive Band. Oder ich hoffe, dass es rüberkommt als eine positive Band. Das ist Teil der Energie davon, was wir auf jeden Fall verbreiten wollen.
Wir haben das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, angeteasert, als wir bei den Sprachen waren, also mit Ben als englischen Muttersprachler und den englischen Texten und ich gesagt habe, dass fast alles irgendwie Englisch ist. Es gibt einen Song, der ist so erstens vom Titel nicht Englisch und es sind auch, nicht komplett auf Deutsch, aber es sind zumindest der Satz, keine Energie geht verloren, kann ich schon verraten, der ist, taucht eigentlich durchgehend auf, und zwar so aufzugreifen. Das heißt, das ist dann wieder komplett deutsch und das ist wieder ein anderer Sound. Das ist für mich, auch wenn man das jetzt erstmal nicht komplett mit diesem alten Punk-Vergleich, für mich ist es noch ein Punk-Song. Der ist kurz, der ist keine zwei Minuten, der ist klingt britisch. Man hört natürlich irgendwie schon ein bisschen, dass da ein deutscher Einfluss ein bisschen mit reinkommt. Das hat vielleicht was mit der Produktion zu tun. Könnt ihr mich vielleicht darüber aufklären. Aber ihr habt eben auch noch eine Unterstützung gehabt. Frank Spilker hat den Text da eingesungen. Der ist von, wer es nicht weiß, von Die Sterne. Glaube ich doch. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nee, ist richtig, ne?
Ja, ist richtig, ja.
Das finde ich schon total klasse. Ich habe aber auch, das habe ich nur irgendwo im Nebensatz gelesen, dass der Song gerade für dich, Ben, auch noch eine ganz andere Bedeutung hat, weil es da um eine Person geht. Aber das kannst du wahrscheinlich noch besser beschreiben.
Ja, genau. Dieser Song war, also ich habe vor Agassi habe ich Musik gemacht zu zweit mit einem Freund, der dann verstorben ist. Und beim Sprechen mit Freunden von ihm und von uns beiden nach seinem Tod fiel dieser Satz, also keine Energie geht verloren. Und das fand ich eine sehr inspirierende und schöne Message einfach in dem Moment. Und genau, und daraufhin habe ich dann diesen Song eben an sich für ihn geschrieben. Und bin sehr froh, dass du das beschreibst als Punk-Song, weil er war extrem punkig und hatte extrem viel Energie und war ein sehr, sehr positiver, energiegeladener und relativ verrückter Typ. Also ich wollte auf jeden Fall keinen traurigen Song über ihn oder für ihn schreiben. Deswegen, ich bin auch super, super happy mit diesem Song. Vor allem diese punkige Energie, der drin steckt.
Ja, also was auffällt, nicht nur bei dem Song, ich habe das schon gesagt, der ist unter zwei Minuten, sind fast alle Songs bei euch tatsächlich. Es gibt in die vier Minuten, geht der in die vier Minuten? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir jetzt nicht alles genau. Ich habe einmal so kurz drüber geguckt und es stand ganz viele zwei vorne vor und irgendwo bei zwei, drei Songs war eine drei. Aber die Zahl hinter der drei war auch immer nicht sehr hoch.
Also die meisten sind zwischen zwei und drei Minuten. Du hast gesagt, die meisten sind unter zwei Minuten. Das stimmt. Da muss ich sagen, das stimmt nicht.
Nein, habe ich nicht auch versprochen. Ich wollte sagen, unter drei Minuten. Also unter zwei Minuten ist dann tatsächlich wirklich nicht viel. Aber es ist schon kurz, was auch, wenn man an Punk-Songs denkt, es gibt nicht viel lange Punk-Songs. Also,
ja, zum Punkt kommen, zum Punk kommen.
Zum Punk kommen.
Ja.
Schöne Umschreibung. Ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen, wo ich einfach neugierig bin. Es gibt den Song Shortcomings. Und der besteht eigentlich nur aus einer einzigen Textzeile, die sich die ganze Zeit wiederholt wird. Und ich habe...
Da gibt es ganz viele Textzeilen in dem Song.
Ja, aber es hört sich irgendwie alles ziemlich ähnlich an. Was wiederholt sich da?
Nee, es gibt Strophen.
Ja. Es gibt schon ganze Strophen mit ganzen Texten. Aber ja, der Refrain wiederholt, also der Refrain gibt so eine sehr zentrale Message in einem Satz, da gebe ich dir recht, der sich dann auch ein bisschen mantramäßig wiederholt.
Ich glaube, es geht mir eher um das Mantra, weil ich nämlich ich habe die ganze Zeit versucht ich habe es nämlich nicht verstanden. Also mein Englisch ist jetzt gar nicht so schlecht und ich habe dann ein paar Mal gehört, so, da läuft jetzt die ganze Zeit was hat er denn, kannst du mir die Zeile des Refrains vielleicht nochmal sagen?
Trying to love you, you're not making it easy. Shortcomings.
Und das also aber alles relativ schnell aneinander und immer wiederholt. So.
Ja, also, aber das war ein Song, wo ich super, super, super happy war im Studio auch, weil das der Message von diesem Song und die Lyrics von diesem Song ist genau das, drückt das ziemlich genau das aus, was ich sagen wollte. Ich habe den relativ schnell auch geschrieben, auch der Text und diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Mangel und die eigene Vergangenheit und ist auf jeden Fall ein Thema, womit ich mich viel beschäftige. Und bei diesem Song, finde ich, haben wir das wirklich so auf den Punkt gekommen, dass man versucht so sehr mit seinen Shortcomings zurechtzukommen und die zu lieben. Und es ist nicht immer leicht. Ja, aber die Happiness is a Spectrum ist auch ein Zeiler von dem Song.
Ja.
Ein ganz, ganz wichtiger Zeiler für mich.
Wir haben jetzt über ganz viel Beteiligung an dem Song und an dem Songwriting und der Entstehung der Songs schon beschrieben. Auf dem Song White Lights, der so einen balladenhaften Start zumindest hat und auch sehr catchy ist, singt eine Frauenstimme. Ich habe Nina jetzt schon in unterschiedlichen Varianten gehört. Also sie war auch schon bei mir im Podcast. Ja. Also mit Wim. Und sie macht ja auch gerade wieder, bringt auch ein neues Album raus. Ich habe sie auch schon in anderen Zusammenhängen mit als Duo irgendwie gehört. Und die Stimme war mir schon irgendwie klar. Aber dieses Ganze drumherum ist schon so viel andere, um einiges anders zumindest als das, was sie mit ihren eigenen Sachen macht, dass ich davon ausgegangen bin, warum solltet ihr euch, wenn ihr eine Musikerin dabei habt und auch noch eine tolle Sängerin, eine andere holen? Aber ich musste einfach mal fragen. Also Nina hat das gesungen.
Ja, natürlich. Also dann sie soll auch viel mehr singen von mir aus. Ich will auf jeden Fall mal auf das nächste Album, weil jetzt sie singt bei White Lights und sie singt immer mal mit in den ganzen Songs, was auch voll der schöne Farbe ist zu dem, in Kombination finde ich mit meiner Stimme auch. Und ja, beim zweiten Album würde ich sie mehr und mehr nach vorne schieben. Kann ich mich ein bisschen entspannen auch.
Also ich habe ja vorhin über die ganzen Facetten, die ihr da irgendwie aufmacht, anreißt, durchzieht, ganz unterschiedlich in den Songs gesprochen und dass auch irgendwo so ein bisschen der Pop kommt. Und das ist mir genau bei dem Song aufgefallen. Vielleicht liegt das ja auch an Nina, deren Musik ich ja auch als deutschen Indie-Pop bezeichnen, was sie da, wenn man eine Schublade aufmachen will, um es zu erklären. Ob das jetzt nur die Stimme ist, ich weiß ja nicht, wie weit sie da noch weiter in den Song mit involviert war. Aber das ist dann der, wo ich gesagt habe, so, jetzt waren sie auch noch Pop. Oder Indie-Pop.
Ja, ist ja schön, dass, wie gesagt, die Facetten von alle fünf Mitglieder sind einfach dann auf dem Album zu hören. Das ist einfach so. Und so muss es ja sein, wenn man eine Band ist und wenn man Musik zusammen macht. Und da hört man mal den Pop, da hört man mal den Punk, da hört man mal den schnauzbärtige Physiker-Gitarrist aus.
Okay, was wäre denn, Koshi, meine dich damit? Was wäre denn quasi der Song, der dir zuzuordnen wäre?
Also das ist jetzt natürlich ein bisschen eine symbolische Frage, weil wir haben ja einfach in einem Song sind alle Einflüsse von uns und ich glaube, es ist Songwriting-technisch geht es wirklich, also ja, Songs haben sich verändert, Arrangements haben sich verändert, Parts wurden ausgetauscht, das geht für die meisten Songs so.
Aber My Favorite Batman haben wir doch, aber wir haben das ja relativ am Anfang, da ist ein ganz großer Teil von Koshi drin.
Genau, es gibt so ein paar Sachen, die, also Ben und ich haben manchmal, also Song-Ideen oder Grundriffs oder wie auch immer man es nennen will, es ist ganz unterschiedlich, was da am Anfang entsteht, sind manchmal so entstanden, dass wir zum Beispiel, kann ich mich erinnern, dass es einmal war es so, Ben und ich hatten schon Zeit und waren schon eine Stunde früher im Proberaum und haben gesagt, komm, wir haben jetzt diese eine Stunde Zeit, irgendeine Idee zu schreiben und aufzunehmen oder so. Und dann ist zum Beispiel, genau, dann gab es da das Riff von My Favorite Batman oder was auch aus so einer schnell entstandenen Idee. Natürlich, wie gesagt, alles immer mit viel Arbeit noch hinten dran mit der ganzen Band. Aber The Riot in the Back ist ein Song, den ich sehr mag, der auf so einer Idee aufbaut. Und aber ich denke, es ist auch immer wichtig zu betonen, dass irgendwie in allen Songs sind Ideen von allen drin. Und ich sehe so, ich meine, ich habe die meisten Gitarren gespielt, mag am Ende beim Album auch noch ein paar zusätzliche bei einigen Songs, aber ich sage mal, ich fühle mich immer so ein bisschen zuständig, den Punk-Aspekt bei den Songs zu sichern.
Ja, guter Job gemacht.
Ja.
Ja, ihr habt das ganz am Anfang schon gesagt, also ihr habt das Album aufgenommen, fertig gehabt quasi und habt dann erst eure ersten Live-Auftritte gehabt. Welche Songs, ihr habt ja auch schon gesagt, dass sich Songs mit Live-Versionen quasi auch wieder verändern. Mhm. Welcher Song hat sich am meisten anders entwickelt, als ihr ihn live gespielt, als ihr es gedacht habt? Gibt es da einen, wo ihr sagt, okay, da haben wir gar nicht mit gerechnet? Gibt es da einen?
Absolut. The Riot in the Back hat sich sehr geändert beim Live-Umsetzung, weil wir viel mit rumgespielt haben. Da waren wir auch wieder sehr offen für. Wir haben gesagt, okay, live, wir beißen uns nicht fest an die Albumversion und gehen einfach auf die Songs und auf die Live-Situation ein, was am meisten Bock macht. Und jetzt ist The Riot in the Back oft der erste Song, den wir spielen auf die Bühne. Klingt ein bisschen anders in der Live-Version als auf dem Album-Version, aber ja, trägt die gleiche Energie in sich, aber es ist wirklich eine andere Umsetzung von dem Song.
Okay, da bin ich ja echt gespannt, weil ich höre mir das ja immer alles schon mit Kopfhörer an und auch gar nicht so leise. Und wenn man Ride in the Back mit Kopfhörer laut hört, dann ist der Bass, der da drin ist, schon irgendwie ein Monster. Da denkt man am Anfang, der Song besteht ja, glaube ich, nur aus Bass. Und dann kommen nebenbei noch so ein paar Synth-Vibes rein, aber hallo, hier ist der Bass. Das ist das, wenn man sich über Kopfhörer laut anhört, das war schon beim ersten Mal so, als ich das erste Mal gehört habe und auch beim zweiten und dritten Mal hat sich das nicht geändert. Von daher bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, wie sich das bei euch live
verändert. Also das Bassriff ist live immer noch da.
Ja. Und immer noch ein Monster.
Aber wenn du das Gefühl hast, das ist alles so basslastig und so ein Monster, vielleicht hast du nur zu basslastige Kopfhörer.
Das kann auch sein.
Wir sind da auch relativ, also was noch ein anderes Beispiel wäre, wenn ich das bringen darf, wäre zum Beispiel, es gibt Coinpusher, fängt ja sofort mit voller Band an. Da haben wir uns live gedacht, weil es einfach irgendwie auch für die Dramaturgie des Live-Auftritts cool ist, ein ruhiges Intro zu machen und eigentlich auch den ersten Refrain sogar low zu halten. Und dann erst rüber zu morphen in die eigentliche Live-Version, in die Album-Version, die dann mit voller Band und voll auf die Mütze ist. Und solche Sachen entstehen dann zum Beispiel auch, weil wir uns halt überlegt haben, okay, wo kommt der Song denn in einem Live-Set und kann es sozusagen auch mal, haben wir uns das erarbeitet, dass es auch mal ein bisschen runterfahren kann. Und ist es für die Dramaturgie wichtig. Und das ist, also genau, wie Ben schon gesagt hat, das ist, geht nicht nur, die Band ist nicht nur dafür da, dass Ben die ganze Zeit live Bock hat, sondern wir alle. Und
ja, bestens alle, ja.
Man macht es auch live sehr, sehr viel Spaß und den anderen, glaube ich, auch. Und genau, solche Sachen sind dann einfach entstanden und finde ich, widersprechen sich auch nicht. Also es ist dann einfach halt spannend zu hören, okay, der Song ist hat live ein anderes Arrangement, aber ist voll cool für die Dramaturgie oder so.
Das habe ich jetzt auf dem Orange Blossom Special Festival am Wochenende oder ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber...
Erst danach, also der kommt euer Album kommt ja später raus und das der Podcast wird, glaube ich, direkt nach dem Album oder sowas rauskommen, glaube ich.
Ja, okay. Also, dann wirst du es gehört haben.
Ich werde euch auf alle Fälle dann gehört haben, da freue ich mich auch schon drauf, euch da nächstes Wochenende auf dem Orange Blossom, ich weiß gar nicht an welchem Tag, aber auf alle Fälle dann werde ich mein Augenmerk, ich muss mir vorher dann nochmal die ganzen Songs normal anhören und dann gucke ich mal, was ihr euch da habt live einfallen lassen. Also,
richtig.
Bin ich sehr gespannt, was da passiert. Wenn das Album raus ist, um den Zeitpunkt anzuknüpfen, um jetzt auch noch ein bisschen für euch den kleinen Werbeblock freischalten zu lassen, kommen dann noch ein paar Konzerte oder seid ihr dann schon durch erstmal? Und weil im Sommer ist ja immer schwierig mit Konzerten, ne? Da ist ja immer ganz viel Open Airs angesagt.
Das stimmt, wir spielen, genau, wir spielen dann jetzt in Hamburg und in Berlin zum Release, aber danach spielen wir erst auf dem Norden Festival. Auch ein super schönes Festival, so ähnlich wie den Orange Blossom, so ein super schön mit Liebe gemachte, tolles Festival. Da freuen wir uns erstmal. Ich glaube, das ist im August, oder?
Genau, das ist Ende August am 29. Und ich glaube auch, wir nehmen das jetzt genau. Also das ist, glaube ich, dann, wenn der Podcast rauskommt, nachdem das Album rauskommt, kann man auch sagen, dass wir direkt eine Woche nach Album-Release spielen wir in Hamburg auf der Altonale.
Oh, das sehe ich.
Genau.
Ja. Auch toll.
Gibt es denn im Herbst noch eigene Konzerte außerhalb von dem ganzen Festival? Teil oder ist ja auch immer ein bisschen schwierig. Ihr seid aus ganz unterschiedlichen Richtungen Ecken zusammengekommen und habt teilweise andere Sachen. Wir haben gerade über Nina sagt, die jetzt gerade dann auch im August, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann das, oder im September, im Herbst, ihr Album rausbringen wird, als der erste Song draußen. Die spielt nebenbei auch noch bei Jupiter Jones die Keys. Also es ist ja auch schwierig, dann auf Tour zu gehen wahrscheinlich mit voller Besetzung, oder?
Ja, da müssen wir ein bisschen planen auf jeden Fall und sind da dran jetzt gerade so eine eigene Tour zu planen für Anfang vom nächsten Jahr,
okay.
Wo wir dann auch verschiedene Städte unterwegs sein werden und es werden sich bestimmt jetzt auch für Herbst auch Sachen sich ergeben und da sind wir auch in der Planung mit einigen Sachen und ja, wir passen uns immer mit kalendermäßig an mit allen. Ist nicht immer das Einfachste, aber bis jetzt hat es ziemlich gut geklappt.
Ja, ich muss den ZuhörerInnen einfach sagen, verfolgt alle Social-Media-Plattformen irgendwo, wo ihr Agassi genau findet, damit ihr nicht verpasst, wenn die bei euch irgendwie in die Nähe kommen. Und natürlich rechtzeitig Tickets kaufen, nicht nur geht mehr auf Konzerte, sondern kauft rechtzeitig Tickets, damit die Planungssicherheit da ist, aber das sind meine Sprüche, die mache ich eigentlich jedes Mal.
Ja,
aber es, man muss es einfach immer wieder machen, weil es gehört einfach dazu. Ihr macht ein Album und ihr bringt das dann wohl hoffentlich auch als Vinyl raus, sage ich jetzt mal so.
Auf jeden Fall. Ja.
Gibt es verschiedene Editions noch oder gibt es das Standard Schwarz oder ich höre gern Platten oder ich sammle die, muss ich fast schon sagen. Ich schaffe es auch, sie zu hören, aber nicht dann so oft. Was habt ihr so alles? Gibt es da noch mehr? Oder?
Also
nicht ein Platten, sondern ein Formate.
Es ist total schade. Wir müssen dich total enttäuschen, aber wir haben leider derzeit nur eine Version der Vinyl.
Macht nichts.
Naja, wir haben die Testpressung. Wir haben auch die Testpressung.
Okay. Nein, genau. Nein, aber immerhin, ihr habt es. Und das ist ja gut.
Ja, das Schöne ist, dass wir schon das zweite Album planen. Also wir haben so viel geschrieben und so viel gemacht und da sind so viele Songs, die so brödeln und warten, aufgenommen zu werden. Wir werden wahrscheinlich im Sommer uns wieder irgendwo einschließen. Also das, da freue ich mich auf jeden Fall.
Da hast du meine letzte Frage schon quasi vorweggenommen, weil das geht eben natürlich immer in die Richtung, nicht nur Konzerte, sondern wie sehr hat euch das jetzt angefixt in dieser Konstellation und was ist da noch schon weiter in Planung? Du hast es ja gerade schon gesagt. Erstens, man merkt auch im Gespräch, wie sehr euch das Ganze angefixt hat, also mit welcher Leidenschaft und mit welchem Spaß ihr an der ganzen Sache dabei seid. Und ja, Ben hat es gerade gesagt, da ist schon einiges, was raus will. Und das ist natürlich sehr schön.
Nächstes Album direkt Doppelalbum oder Triplealbum. Hat jemand?
Ja, sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für das wirklich tolle Interview. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und
vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich wünsche euch natürlich viel Spaß, euer Baby auch zu präsentieren, so oft wie es geht. Und ich freue mich, euch live zu sehen, auf alle Fälle. Und ja, grüßt den Rest von mir. Und ja, den ZuhörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Tschüss. Ciao, ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone und doch Nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.